Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, ich habe die Ehre, euch heute hier etwas Schönes zu erzählen. Und es ist nicht nur irgendetwas, sondern ja, das Wort Gottes. Und es ist sehr stark und sehr wirkungsvoll und sehr, sehr, sehr gut, sich damit zu beschäftigen und sich damit auseinanderzusetzen. Und ja, es ist immer eine totale Ehre, wenn man darüber reden darf, über Jesus. Das ist total die Ehre. Wie Johannes der Täufer das auch sagt, na, ich bin nicht mal würdig, ihm die Schuhe anzuziehen oder auszuziehen oder was auch immer. Ne? Was für eine Ehre ist es, dass wir über Jesus reden können überhaupt, dass wir seinen Namen überhaupt in den Mund nehmen dürfen. Und Johannes, ich will auch über Johannes reden heute Morgen, denn Jörg hat eigentlich so ein bisschen aufgehört bei der Botschaft, die Johannes gebracht hat. Jörg hat den Anfang von Kapitel 3 in Lukas, könnt ihr auch gerne schon mal aufschlagen, Lukas Kapitel 3, wenn ihr keine Bibel habt, die netten, freundlichen Herren hier geben euch gerne eine, dann müsstet ihr euch einfach mal melden. Ja, Lukas 3 beschreibt eigentlich Johannes und das ist somit die umfassendste Beschreibung von Johannes, die wir haben. Es wird immer mal wieder in den Evangelien über Johannes geredet werden, in kleineren Hinweisen oder Jesus wird auch noch etwas zu Johannes sagen. Jesus wird auch noch irgendwann mal eine Frage später über Johannes stellen, warum die Leute zu Johannes in die Wüste gegangen sind. Und Johannes wird immer mal wieder eine kleine Rolle spielen. Aber interessanterweise, obwohl er so ein wahnsinnig krasser Typ ist, ja, spielt er doch eine relativ kleine Rolle eigentlich in den Evangelien. Und das sagt er später auch selber hier. Ich habe gar nicht die Hauptrolle in diesem Ganzen. Ich bin nur sozusagen ein Nebendarsteller. Im Johannesevangelium sagt er sowas wie, ich bin eigentlich nur der Trauzeuge. Stellt euch vor, das hier ist eine Hochzeit, dann bin ich nicht der Bräutigam, ich bin nur der Trauzeuge. Ja, ich bin nicht die Hauptperson. Das war Johannes ganz wichtig klarzumachen. Das werden wir auch gleich noch sehen. Johannes hat mich total fasziniert die letzten Wochen. Dass die Person Johannes, ich habe zu wenig, glaube ich, über Johannes nachgedacht oder zu wenig auch geforscht, wer ist dieser Johannes überhaupt gewesen. Wie gesagt, Lukas gibt uns schon einige Hinweise, ne? Wir wissen, wer seine Eltern sind, das schreibt Lukas, glaube ich, als einziger. Wer seine Eltern sind, Lukas, ne, bringt diese ganze Story von seinem Upcoming, wo er geboren wurde, wie er, ne, dieser Engel, der das vorhersagt und so weiter. Also wissen wir schon einiges über Johannes durch das Lukas-Evangelium. Und ich will das einfach nochmal ganz kurz hier so, euch in Erinnerung rufen, wenn wir jetzt gleich die Botschaft von Johannes lesen. Denn wir werden uns jetzt heute mit der Botschaft von ihm beschäftigen. Aber um die Botschaft, glaube ich, richtig zu verstehen, müssen wir auch verstehen, wer er eigentlich war. Wer war Johannes? Warum hatte er diese wichtige und massive Botschaft? In Lukas 1 finden wir, nochmal ein, zwei Seiten zurückblättern, in Lukas 1, Vers 16, finden wir eine Ankündigung über Johannes. Ne, das hat der Engel seinem Papa gesagt, was das für ein Kind wird. Ne? Man fragt sich ja immer, was wird das für ein Kind? Ne? Also wenn man mal ein Kind kriegt. ich habe mich das auch mit Laura total gefragt, was wird das für ein Kind, dieser Yoshi? Und eigentlich frage ich mich das immer noch, weil er ist jetzt 5 Monate alt und klar, jetzt weiß ich schon ein bisschen mehr, was wird das für ein Kind, aber ich denke, das wird sich ja noch alles, er wird sich noch entfalten und man wird sehen. Johannes wusste schon vorher so ein bisschen, was das für ein Kind wird. Ein ganz besonderes Kind. Gut, ein ganz besonderes Kind ist jedes Kind, aber mit einem besonderen Auftrag, sagen wir es mal so. Und das ist hier in Vers 16. Lukas 1, Vers 16. Viele Israeliten wird er, also dieser Johannes, viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Okay, falls es Irritationen gibt, ich lese die Neue Genfer. Ihr lest wahrscheinlich die Elberfelder oder Schlachter. Also es Ist ein bisschen anders hier der Text, aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem folgen. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Das ist schon mal so die erste Ankündigung. Er ist so jemand, er wird die Leute zu Gott zurückführen. Wow, wenn ich das wüsste über meinen Sohn. Wow, krass. Menschen zu Gott zurückführen ist schon eine Aufgabe. Also jeder, der das mal versucht hat, jemanden zu Gott zurückzuführen oder ja einzuladen, zurück zu Gott vielleicht zu kommen, das ist schon nicht immer so einfach. Es klappt auch oft gar nicht. Und wie schön ist es, wenn es funktioniert, wenn Leute ja sich einladen lassen und zurück zu Gott kommen. Aber das ist sein Dienst und seine Aufgabe. Und da steht, er wird viele Israeliten zurückführen. Also man merkt schon, er wird einiges auslösen, sage ich mal. Dann, und ich finde so ein bisschen, ist das wie so eine Jobbeschreibung, oder? Also, ne, man kennt ja so Jobbeschreibungen, man guckt so Stellenanzeigen durch, man sucht eine Arbeit und dann sind diese Jobbeschreibungen, ja, was wird erwartet in dem Job? Was ist die Arbeit, die zu tun ist sozusagen? Was wird von dir verlangt in diesem Job? Ja, du musst EDV-Kenntnisse haben, du musst dies und das, du musst SAP können, du musst was weiß ich können, du musst, was? Sicher in Wort und Schrift, wie auch immer, auf jeden Fall. Und dann wird aber hoffentlich auch noch kurz beschrieben, was überhaupt die Tätigkeit ist, für die du dich da bewirbst. Und hier haben wir so eine Art Jobbeschreibung für Johannes. Sein Job ist dieses Zurückführen zu Gott. Und die Jobbeschreibung geht weiter in Vers 17 vom selben Kapitel. Die Jobbeschreibung von Johannes. Also er wird viele Israeliten zum Herrn zurückführen. Und Vers 17, erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden. Und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Krass. Also wenn das eine Jobbeschreibung wäre, ich weiß nicht, ob ich mich darauf bewerben würde, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich weiß nicht, ob ihr euch darauf bewerben würdet, ob ihr sagen würdet, ich bringe die nötigen Kenntnisse mit, ich bringe die nötigen Fähigkeiten mit, diesen Job auszuüben. Das ist schon eine große Aufgabe, oder? Ich meine, die Herzen der Väter zu ihren Kindern zurückzuführen? Wow. Ich meine, viele Väter sind für ihre Kinder da, aber viele Väter auch nicht. Und diese Herzen zurückzubringen zu den Kindern, zu den Schwachen, zu den Bedürftigen. Wow, was für eine Aufgabe. Aber die Jobbeschreibung geht noch weiter. In Kapitel 1, Vers 76, wenn ihr mitlesen wollt, da haben wir hier diesen Jubel von dem Papa von Johannes, von Zachäus, und er jubelt und er hat aber auch was zu sagen, was Johannes machen wird. Oder er hat irgendwie eine Idee von Gott bekommen, was dieses Kind denn machen wird später, wenn es mal erwachsen ist. Und das ist auch schon krass hier. Vers 76, und du Kind, also Zacharias redet zu seinem Baby, vielleicht hält das gerade in den Armen, und du Kind wirst Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben. Und um unsere Schritte auf dem Weg des Friedens zu lenken. Wow. Krass. Das ist die zweite Jobbeschreibung für Johannes, von seinem eigenen Vater ausgesprochen. Also, ich fasse nochmal zusammen. Johannes soll, wenn er groß ist, die Herzen der Väter den Kindern zuwenden, was mir persönlich schon reichen würde als Job. Also, Nicht, dass ich denken würde, ich könnte sowas, aber das wäre ja schon genug eigentlich, ne? Wenn man das hinkriegen würde, dass mehr Väter sich wieder um ihre Kinder kümmern. Zweitens, einen Sinneswandel bei den Ungehorsamen herbeiführen. Wenn ihr Kinder habt oder ihr kennt Kinder, ich bin nun mal Pädagoge, ich arbeite im Kindergarten mit meiner wundervollen Kollegin Elena. Ja, und wenn wir versuchen, manchmal müssen wir versuchen, einen Sinneswandel durchzuführen bei den Kindern. Also ihren Sinn, also ja, darum zu werben, dass sie doch bitte ihren Sinn ändern und ja, auf uns hören oder vielleicht etwas nicht tun, was wir als nicht so gut empfinden oder was gegen die Regeln des Kindergartens verstößt. Also jeder, der eigene Kinder hat, weiß, wie schwer es ist, einen Sinneswandel durchzuführen oder einen Sinneswandel herbeizuführen bei einem Kind. Ich denke, manchmal ist es noch schwerer, bei einem Erwachsenen einen Sinneswandel herbeizuführen. Also Kinder tun sich schwer, aber oft dann irgendwann sehen sie es ein oder lassen sich dann doch gewinnen, ja, für das Bessere, was man ihnen zeigt oder den guten Weg oder die dann doch sich an die Regeln zu halten. Aber Erwachsene sind so stur, wir sind manchmal so stur, oder? Wir denken gar nicht daran, unseren Sinn zu ändern. Wir denken gar nicht daran, uns zu verändern. Ich habe gestern mit meiner Ma und mit meinem syrischen Bruder geredet über Spießer, Spießbürger. Und wir haben die Definition mal bei Wikipedia nachgeguckt. Spießbürger sind Leute auch, unter anderem, die unbeweglich, mental unbeweglich sind. Also die sich nicht, also mental verändern können, die nicht einen anderen Weg einschlagen können als den Weg, den sie schon immer gegangen sind. Also super mental unbewegliche Menschen, die keine Veränderung, bloß nicht, keine Veränderung. Veränderung ist böse. Sinneswandel ist böse. Es war schon immer so, es muss auch immer so bleiben. Was hat Johannes für eine Aufgabe, einen Sinneswandel herbeizuführen? Wahnsinn, wow. Bei Erwachsenen und nicht bei Kindern. Bei einem ganzen Volk, wenn ihr so wollt. Es ist, das ganze Volk soll einen Sinneswandel erleben. Wow. Drittens, er soll dem Herrn eine auf diese Weise vorbereitetes Volk zuführen. Wow. Also er soll das Volk darauf vorbereiten, dass jetzt, ja, dass der Herr kommt. Er soll das Volk auf Gott vorbereiten, die Herzen vorbereiten, die Menschen vorbereiten, ja, dass sie bereit sind, wenn Gott kommt, ihn aufzunehmen. Was für eine Aufgabe. Wer ist der berühmteste Prediger in Deutschland gerade? Keine Ahnung. Gibt es sowas? Ich weiß es nicht. Ulrich Pazani, in manchen Kreisen ist er sehr bekannt. Vielleicht dieser Latzel da aus Bremen, der so hohe Wellen geschlagen hat vorletztes Jahr oder so mit seinen heftigen Predigten. Aber er ist vielleicht auch nicht der berühmte. Vielleicht der EKD-Ex-Vorsitzende, der jetzt vielleicht Bundespräsident werden soll. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Billy Graham in Amerika zum Beispiel kennt jeder. Aber selbst würde man sogar bei Billy Graham sagen, dass er das getan hat, dass er es geschafft hat, so ein ganzes Volk darauf vorzubereiten, ja, auf Gott. Das ist schon eine Wahnsinnsaufgabe, finde ich, was Johannes hat. Und dann viertens, ein Wegbereiter für den Herrn zu sein. Ja, Wegbereiter, wie kann man sich das vorstellen? So ein Wort, was man nicht so oft benutzt, so, du bist mein Wegbereiter oder so, man kennt es trotzdem. Vielleicht wie so ein Typ, ja, es ist so eine Dschungelexpedition, ja, so Leute wollen so versunkene Städte finden. Ist übrigens gerade wieder passiert, irgendwie so eine ganz krasse Maya-Stadt oder so wurde gefunden. Richtig heftig. Auf jeden Fall, also heute noch, ne, man denkt, das ist so in Indiana-Jones-Zeiten, damals haben die diese ganzen Inka-Schätze entdeckt. Nein, es gibt immer noch Orte in Mittelamerika, die sind unentdeckt. Ist das nicht krass? Will hier nicht jemand vielleicht so Forscher werden oder Abenteurer? Der Wegbereiter ist vielleicht sowas wie der Typ, der vorgeht, vielleicht so eine Art Sherpa im Himalaya. Weißt du, was ich meine? So ein Wegbereiter. So einer, der so die Berge vorgeht, der guckt, ob alles sicher ist, der so den Weg vorbereitet für die eigentlichen Leute, die den Himalaya besteigen wollen. Ja? Oder so ein Typ, der im Dschungel vorgeht und die ganzen Macheten, also nicht die Macheten weghaut, sondern der die die Lianen und das ganze Pflanzengesöcks weghaut, damit der, Entschuldigung, ich mag Pflanzen, aber damit, wirklich, ich habe nur keinen grünen Daumen, aber der haut die ganzen Dinger weg, damit die Expeditionsteilnehmer, damit die eigentliche Forschungsexpedition überhaupt stattfinden kann, brauchst du so einen Wegbereiter, ja? Jemand, der sich auskennt, jemand, der den Weg vorbereitet, der hilft, damit das überhaupt passieren kann, ja, damit die Expedition überhaupt ans Ziel kommt. Vielleicht stellt ihr euch Johannes so vor, das war eine seiner Aufgaben, wie so ein Expeditionsvorbereiter, Sherpa. Oder ich musste auch so dran denken, so, ich bin ja so Hip-Hop-Liebhaber und ich treibe mich auch gerne mal auf dem einen oder anderen Hip-Hop-Konzert rum. Keine Ahnung, in der Faust oder so. Und die sind meistens richtig schlecht, die Konzerte. Ich kann es euch nicht empfehlen, aber so manchmal war noch, um diesen Spirit so von Hip-Hop einfach zu fühlen, so diesen 90er-Jahre-Spirit. Ich meine jetzt nicht Hip-Hop von heute, so dieser ganze Gangster-Kram aus Deutschland. Ich meine so richtiger Hip-Hop aus den 90ern, wo noch so ein richtiger DJ dabei war, wo noch Graffiti gesprüht wurde, wo noch Breakdance dabei war, ja, wo noch dieses ganze MCing und so weiter da war. Okay, das meine ich. Hip-Hop, ja. Und ja, heute ist ja echt, naja. Ich glaube manchmal, die wissen gar nicht mehr, was ein DJ ist eigentlich, die Leute. Aber Hip-Hop, da gibt's diesen DJ bei jedem Konzert. Und meistens ist es wirklich so, die Band chillt hinten im Bandraum, im VIP-Bereich. Und bei Hip-Hop ist es wirklich schlimm. Also die, was weiß ich, was die da machen. Auf jeden Fall, die chillen da. Und dann schicken sie irgendwann den DJ vor. Also das Konzert ist, Einlass ist 8 Uhr, Anfang ist 9 Uhr. Du stehst um 10 Uhr als Zuschauer immer noch da. Ja? Und nichts ist passiert. Aber dann kommt der DJ vielleicht um 11 raus. Du wartest jetzt schon, weil du pünktlich sein wolltest, überpünktlich. Warst du schon um 8 Uhr da, als der Einlass angefangen hast. Du wartest jetzt schon 3 Stunden in dieser dummen 60er-Jahre-Halle in der Faust. Ist mir wirklich, Feng kann es bestätigen, ist Feng und mir passiert. Wir haben, jetzt wirklich, wir haben 3 Stunden darauf gewartet, dass das Konzert anfängt. 3 Stunden. Einlass nicht mit eingerechnet. 3 Stunden. Aber was dann passiert ist, bevor die Crew auf die Bühne kommt, kommt erstmal der DJ auf die Bühne. Okay? Und stellt euch Johannes vor als DJ. Okay? Ja. Wirklich jetzt. Der DJ kommt auf die Bühne und was macht der DJ? Er bereitet das Konzert vor. Es ist wirklich so. Da sind diese ganzen Leute, sie sind alle super abgeturnt, okay? 2 Stunden schon gewartet. Nichts ist passiert. Alle haben so schlechte Laune, ja? Keiner hat mehr Bock auf dieses Konzert. Einige, wirklich. Gabriel war mit dabei, Gabriel Klemmer ist schon nach Hause gefahren. Wirklich, so war die Stimmung. Leute dachten schon, ich gehe nach Hause. Ey, wir haben 30 Euro für dieses Konzert bezahlt. 30 Euro. Für jede Stunde warten 10 Euro. Gabriel ist wirklich nach Hause gefahren. Er hat es nicht mehr ausgehalten. Ja? Er war so müde. Dann kommt der DJ auf die Bühne. Und jetzt muss der DJ Folgendes tun. Er muss das Ruder rumreißen. Ja? Er muss sozusagen von dieser Mega-Unstimmung es jetzt schaffen, das Volk, also die Zuschauer, wieder vorzubereiten auf den Auftritt der Band, ja, und das ist unglaublich schwer nach 3 Stunden warten, ja, hat eigentlich keiner mehr Bock, alle gucken auf die Uhr, hoffentlich ist es bald vorbei, und der DJ legt dann auf, ja, und er spielt heftige Beats und so weiter, und die Leute, die Songs, die man teilweise kennt, und so langsam merkt man so, die Leute kommen so langsam so, eigentlich wollte keiner mehr, aber so langsam fangen die Leute an sich zu bewegen und dann irgendwann, wenn der DJ richtig gut ist, dann ist die Stimmung wieder richtig gut. Ne? Dann sind die Leute voll am Abgehen. Und dann kommt die Band. Wenn die Crowd vorbereitet ist, wenn das Volk vorbereitet ist vor der Bühne, dann kommt der Hauptact und legt voll einen rein. Also haut voll rein und bringt die eigentliche Show. Deswegen sind die Leute ja gekommen. Die sind ja nicht wegen dem DJ gekommen. Der DJ ist nur der Wegbereiter. Und der DJ legt auch sozusagen das Fundament für die Show. Okay, das ist der Job vom DJ. Und so könnt ihr euch vielleicht auch Johannes vorstellen. Johannes bereitet das Volk vor. Und wir werden gleich sehen, er hat ein paar heftige Beats am Start. Wirklich. Es ist heftig, was er spielt. Aber er rüttelt das Volk. Ja, das ist massiv. Er dreht die Lautstärke hoch. damit alle Leute hören, jetzt geht das Konzert gleich los. Gleich kommt der eigentliche Künstler. Sogar die Leute von draußen, die draußen stehen und rauchen, sogar sie sollen hören, dass es jetzt losgeht. Sie sollen reinkommen, damit sie die eigentliche Show miterleben können. Und das ist Johannes. Gut, man kann sich darüber streiten, ob der Ort, wo er das gemacht hat, der richtige war, in der Wüste. Aber es hat ja funktioniert. Also der Erfolg gibt ihm noch recht, oder? Also er soll ein Wegbereiter sein für Jesus, für den Herrn. Und jetzt gucken wir mal in Lukas 3 unseren eigentlichen Text an. Nur noch mal so zur Erinnerung, was sein Job war, okay? Das war sein Job. Vorbereiten. Die Leute vorbereiten. Ihnen zeigen, es geht jetzt los, jetzt passiert etwas Großes. Es passiert etwas Großes. Macht euch bereit, macht euch warm, damit ihr gleich richtig mitgehen könnt, wenn das Eigentliche passiert. Genau das tut Johannes. Und hier steht es auch nochmal in Johannes 3, Vers 4. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg. Ebnet seine Pfade. Genau das tut Johannes. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Das ist erstmal auch noch so eine kurze Zusammenfassung von Johannes' Job. Was tut er da eigentlich? Jesaja hat es schon voran, also Jesaja hat schon diese Prophezeiung gehabt, es wird einer kommen, der wird genau das tun. Er wird den Weg ebnen. Und genau das war Johannes. Und alles, was er tut, ist sagt, macht euch bereit. Macht euch bereit. Er ebnet den Weg für Jesus. Er ist dieser Typ, der im Dschungel alles weghaut, damit dann die eigentliche Expedition da ganz locker durchgehen kann. Und genau das tut Johannes. Er ebnet die Wege. Krumme Pfade macht er gerade. Er bereitet die Menschen vor. Und Vers 6 finde ich besonders interessant. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Krass, oder? In diesem Satz steckt so viel auch drin. Jesaja 40. Könnt ihr das auch nochmal nachlesen? Erstmal ist es dieses Macht euch bereit. Dann steht hier die ganze Welt. Das ist für die ganze Welt. Was jetzt gleich kommt, sagt Johannes. Der jetzt gleich kommt, der ist für die ganze Welt. Der ist nicht nur für unser Land. Der ist nicht nur für unser Volk. Der ist nicht nur für den Westen, für Europa, für Amerika. Amerika, USA, God's own country, ne? Hört man so oft, ne? God's own country. Wie? God's own country? Nein, er ist nicht nur für die USA. Die ganze Welt. Das ist schon krass, wenn man die ganze Welt im Blick hat. Die ganze Welt, zweitens, soll das Heil sehen. Die ganze Welt soll das Heil sehen. Dieses Wort Heil kann auch benutzt werden für Heilmittel oder Rettungsmittel. Man kann ja auch sagen, die ganze Welt soll die Rettung sehen. Da ist ein Heilmittel. Es gibt ein Heilmittel, wenn ihr so wollt, für unsere kranke, kaputte, brutale, gewalttätige Welt. Und man muss die Nachrichten eigentlich gar nicht mehr gucken, um zu wissen, wie heftig wir Menschen miteinander umgehen. Wie brutal wir sind. Dass wir Menschen eigentlich nur in einen Krieg hineingeschickt werden müssen, damit wir uns wie Tiere benehmen. Ja? Und nicht mal, wenn wir im Krieg sind, gehen wir schon schlecht miteinander um. Und nicht gut. Sogar im Frieden. Ne? Behandeln wir uns oft wie Dreck. Und irgendwie ist da was im Menschen, was nicht in Ordnung ist. Irgendwo in uns schlummert dieses Kaputte, dieses, was nicht gut ist. Und wir tun oft anderen Menschen nicht gut, aber da ist dieses Heilmittel von Gott. Da gibt es ein Heilmittel für den Menschen. Da gibt es ein Heilmittel für die ganze Welt, nicht nur für Israel, für die ganze Welt. Jeder Mensch, egal welche Hautfarbe, egal welche Sprache, egal welches Volk, jeder Mensch darf dieses Heilmittel in Anspruch nehmen. Das ist das, was Jesaja hier sagt. Das ist das, was Lukas hier auch nochmal schreibt. Das ist das, was Johannes ankündigt. Und das bewegt mich echt voll krass, weil, keine Ahnung, das ist so geil, dass einfach jeder Mensch, egal woher er kommt, ja, dass es da eine Heilung gibt, eine Möglichkeit von Heilung, von Rettung. Und dann, ganz wichtig, das Heilmittel kommt von Gott. Ist ja auch klar, Johannes war ein Prophet. Er hat natürlich über Gott geredet. Er hat natürlich von Gott gesprochen. Aber er sagt ganz klar, das Heilmittel für die Welt kommt von Gott. Und da ist doch schon, da kollidieren dann teilweise doch schon Welten. Oder wenn wir denken, wir müssen die Welt retten. Die Kriege müssen aufhören. Der Krieg in Syrien muss aufhören. Amen. Muss er. Aber wo ist das Heilmittel für den ganzen Müll? Wo ist das Heilmittel für uns Menschen? Es ist nicht in uns selbst drin. Wir tragen nicht das Heilmittel in uns. Und da kollidieren dann manchmal ja, Ansichten, Weltsichten sozusagen. Aber wir als Christen, wir sagen nein. Das Heilmittel ist nicht in uns. Das Heilmittel kommt von außen. Es kommt von Gott. Gott hat ein Heilmittel. Wir können uns nicht selber heilen als Menschheit. Ich glaube so fest daran, dass wir das nicht können. Und das heißt nicht, dass ich die Menschen hasse. Ich liebe Menschen. Wirklich. Es ist auch nicht so, dass ich Menschen dadurch irgendwie niedrig sehe oder, ja, wie soll man das sagen? Nein. Aber trotzdem bin ich überzeugt, es ist, liegt nicht in uns selber. Die Geschichte der Menschheit bezeugt eindrücklich, der Mensch schafft es seit tausenden von Jahren nicht, sich selbst zu retten oder sich zu verbessern. Seit tausenden von Jahren hat der Mensch sich nicht verbessert. Er ist nicht klüger geworden, doch klüger im Sinne von, er hat Wissen angesammelt. Er hat riesige Wissensspeicher, auf die er jetzt zurückgreift. Macht ihn das besser? Im Sinne von, ist er ein besserer Mensch dadurch geworden? Nein. Er weiß nur noch besser, wie man andere Menschen umbringen kann, zum Beispiel. Oder das, was er tut, kann er jetzt vielleicht besser tun, aber er tut leider immer noch nicht die Dinge, die gut wären. Sondern noch viel zu oft tun wir das, was nicht gut ist. Ich glaube, die Menschheit wird sich nie selbst heilen können. Aber es ist auch okay, denn Gott ist da und er möchte Heilung schenken. Er hat ein Heilmittel. Und es ist gar nicht schlimm, wir müssen nicht darüber zusammenbrechen und sagen, oh mein Gott, wir können uns nicht selbst heilen. Ist okay. Gott, der Arzt ist da. Gott ist da. Ich meine, ich sitze ja auch nicht zu Hause und ich habe eine Lungenentzündung und ich denke mir, scheiße, ich kann mich nicht selbst heilen. Oh mein Gott, oh, was bin ich für ein Versager. Ich kann mich nicht selbst heilen. Darüber denke ich, ich gehe sofort zum Arzt und sage, hallo Herr Arzt, ich bin krank, können Sie mich bitte heilen? Und der Arzt sagt, ja, hier, nehmen Sie mal das. Also ich meine, da habe ich doch auch kein Problem mit mir selber, nur weil ich mich nicht selbst heilen kann, oder? Ist doch mein Selbstwertgefühl nicht gemindert, oder? Also als Menschheit müssen wir auch kein Minderwertigkeitsgefühl haben, wenn wir uns nicht selbst heilen können und sozusagen nach einem Arzt suchen. Das ist gar nichts Schlimmes, das ist ganz normal, das ist vernünftig, das ist gut. Und Gott ist sozusagen bereit, das sagt zumindest Johannes, ein Heilmittel zu haben. Und dann lesen wir hier, die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, und da hat Jörg schon viel zu gesagt, aber es ist so, ich sag's einfach nochmal, das ist das, was ich meinte mit heftige Beats. DJ Johannes legt jetzt ein paar heftige Beats auf. Und die sind so heftig, dass man ein bisschen Angst kriegt, dass die Anlage gleich kaputt geht. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Jörg hat das schon gesagt, das ist so heftig, oder? Da kommen die Leute, sie wollen sich das anhören, die Predigt anhören, sie kommen in den Gottesdienst und der Prediger sagt, ihr Schlangenbrut, ihr Kinder von Schlangen. Denkt ihr im Ernst, ihr könnt einfach so davonkommen? Nur weil ihr hier einmal in den Gottesdienst geht, denkt ihr, alles ist okay, alles ist cool, ihr seid jetzt dabei? Ihr Schlangenbrut, nur weil ihr in die Wüste kommt, eine Predigt von dem Täufer Johannes hört, euch diesen Mann mal anguckt, diesen Menschen, diesen ungewöhnlichen Menschen mit seinem Kamelmantel und seinem Ledergürtel, meint ihr, jetzt läuft's bei euch oder was? So, Johannes sagt, nee, ist nicht. Und er gibt jetzt diese Diagnose ab, jetzt kommt so eine Art Diagnose, ja. Johannes gibt jetzt so eine Art Diagnose über die Leute ab, die jetzt zu ihm kommen. Mal angenommen, Johannes ist sozusagen auch so eine Art Arzt oder Arzthelfer oder Krankenschwester oder Pfleger, Krankenpfleger. Ja, jetzt kommen die Leute, jetzt gibt er erstmal eine krasse Diagnose ab. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Man fragt sich so ein bisschen, warum sagt er das so? So voll, ich meine, die Leute wollen Hilfe, jetzt weist er sie ab. Was ist da los? Aber ich glaube, was er sagt ist, also Schlangenbrut heißt ja erstmal, ihr seid Kinder einer Schlange. Also die Schlangenbrut, das sind die süßen Babys von einer Schlange. Und wirklich, ich habe nichts gegen Schlangen, ich liebe Schlangen, wirklich. Schlangen. Ich liebe alle Tiere eigentlich, bis auf Zecken. Aber das sind ja auch Insekten oder so. Ich liebe alle Säugetiere. Schlangen sind ja auch keine Säugetiere, aber ich liebe auch die Reptilien. Okay, ich will mich jetzt nicht im Kopf und Kragen reden, aber in der Bibel ist halt so Schlangenbrut jetzt nicht so das positive Wort. Ja, also es ist eher wirklich abwertend, negativ. Ne? Schlange wird natürlich dann auch Genesis mit dem Teufel gleich. Also das heißt eigentlich hier, ihr seid eigentlich eher Kinder so vom Teufel als von Gott. Ne? Ihr Schlangenbrut, Kinder von Schlangen. Aber was er eigentlich sagt ist, wir lesen nochmal weiter und dann versuche ich das irgendwie zu erklären. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Matze hat gestern beim Männerfrühstück über Steine geredet, das war auch sehr cool. Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Was Johannes eigentlich sagt, was ich meine, was er sagen will, ist Folgendes. Wenn ihr so lebt, wie ihr lebt, und zwar lebt ihr so, wie Schlangen leben, Heuchler sozusagen, hätte er auch sagen können, ihr Heuchler. Ne? Ihr lebt euer Life ganz normal wie jeder andere, mit all dem ganzen Müll, der da eigentlich gar nicht reingehört. Ihr tut aber so, als ob ihr Gottes Kinder seid, Kinder Abrahams. Nach außen hin, wenn ihr auf die Straße geht, seid ihr Kinder Abrahams. Ihr betet, ihr haltet die Hände hoch, ihr geht in den Gottesdienst, ihr singt mit, ihr klatscht, ihr freut euch. Aber euer Leben dann zu Hause in der Woche über ist nicht das Leben von Kindern Abrahams, es ist das Leben von Schlangen. Ihr betrügt einander, ihr bestehlt einander, ihr lügt euch gegenseitig an, ihr streitet euch die ganze Zeit und so weiter und so weiter. Eigentlich, so die Art und Weise, wie ihr lebt, ist nicht wie Kinder Abrahams, das ist wie die Kinder von Schlangen. Okay, das ist, glaube ich, der Gedanke dahinter. Und er sagt, sogar aus diesen Steinen könnte Gott Abraham Kinder erwecken. Ja, wahrscheinlich eher aus euch. Ich glaube, das ist der Gedanke, der hier hintersteckt. Er sagt, euer Leben spricht nicht gerade davon, dass ihr Kinder Abrahams seid. Und jetzt kommt diese Warnung. Johannes hat, seine Botschaft ist eine Warnung und gleichzeitig eine Einladung. Und das hat Jesus eigentlich auch so weitergeführt in seinem Leben. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt, in Vers 9. Und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Und das meine ich mit diesen heftigen Beats. Johannes ist wie so ein Flug, wisst ihr, was ich meine? So ein eiserner Metallflug, der durch den Acker durchgeht und die Erde so richtig aufwühlt. Wisst ihr, was ich meine? Und das passiert auch, wenn ich diese Verse lese, passiert das auch bei mir. Das wühlt mich auf. Boah, heftig. Ne? So gute Früchte, schlechte Früchte und ja, die schlechten Bäume werden ins Feuer geworfen. Das ist so eine richtig heftige Gerichtsbotschaft. Es ist eine heftige Warnung. Leute, euer Leben muss sich verändern. Euer Leben muss wirklich verändert werden. Ihr lebt wie die Schlangen und miteinander. Ihr tut so, als ob ihr Kinder Abrahams seid. Ihr lebt wie die Schlangen. Aber die Früchte in eurem Leben, das, was ihr produziert, das, was ihr hervorbringt, das ist negativ, das ist schlecht. Es wird Zeit, gute Früchte zu bringen. Es wird Zeit, dass sich euer Leben verändert. Dass etwas Gutes entsteht durch euer Leben. Nicht nur Streit, Verletzungen, was weiß ich, was wir alles so tun oder was die Leute damals alles so getan haben. Und Johannes sagt, die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Das heißt, Leute, es ist 5:12. Es wird wirklich Zeit, sich zu verändern. Es wird wirklich Zeit, ein neues Leben anzufangen. Und dann lassen sich die Leute ja auch taufen. Und sie fragen dann Johannes, was sollen wir denn tun? Also wie sieht das denn aus? Ja, wir wollen unser Leben ändern. Ja, wir wollen Kinder Abrahams werden. Ja, Wir wollen wieder so leben, wie es Gott gefällt. Aber wie sieht das denn aus? Was heißt denn das für meinen Alltag? Und dazu hat Jörg ganz viel gesagt letzte Woche. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Wenn wir sozusagen, ja, leben wollen als Kinder Abrahams, dann heißt das, dass wir teilen sollen, dass wir abgeben sollen. Das hat Jörg letzte Woche schon ziemlich viel und ziemlich deutlich gesagt. Da kommen auch die Zolleinnehmer, um sich taufen zu lassen. Und es ist krass, wer sich hier taufen lässt, oder? Da kommen nicht die Könige und die Fürsten und die ganzen Adeligen und die Aristokraten. Nein, da kommen wirklich die Leute jetzt zu Johannes. Ja, Zolleinnehmer. Wir wissen auch von anderen Evangelium oder im selben Evangelium, spricht Johannes darüber auch, dass ganz viele Prostituierte sich haben taufen lassen. Ne? Da kommen die Leute, die sagen, ich möchte wirklich ein anderes Leben führen. Und das sind, ja, es sind diese kleinen Leute hier. Auch die Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Hör auf zu betrügen. Hör auf, bei der Steuererklärung zu schummeln. Hör auf, in der Schule die ganze Zeit Spickzettel zu benutzen. Werd ehrlich, Mann. Werd ehrlich. Ja? Hör auf, die Leute zu behupsen um dich herum. Sei ehrlich mit dem, was du tust. Dann kommen die Soldaten. Es waren einige Soldaten. Vielleicht waren das sogar Herodes-Soldaten, man weiß es nicht. Es gibt da so dann so Geschichten darüber. Und wir fragten einige Soldaten, was sollen wir denn tun? Er antwortete, ihr müsst desertieren und weglaufen in ein anderes Land gehen. Nein. Er antwortete, beraubt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Finde ich auch super interessant, aber da gehe ich jetzt nicht so groß drauf ein. Die Situation war aber folgende. Die Soldaten damals, ich schätze wie auch heute, im Krieg, die haben nicht nur ihr Gehalt sozusagen jeden Monat bekommen, sondern sie haben darüber hinaus auch noch versucht, sich Geldquellen zu erschließen. Sie sind dann in Dörfer gegangen, haben Menschen erpresst, haben Leute beraubt, gebrandschatzt, vergewaltigt, was auch immer, was so anlag. Und haben versucht, so viel Geld wie möglich in den Konflikten mitzunehmen. Völlig egal, was sie da mit anderen Menschen antaten. Und ich schätze, heute ist das noch ganz genauso. Johannes sagt, nee, ihr kriegt euren Sold, ihr könnt als Soldaten arbeiten, aber hört auf, Menschen Gewalt anzutun, hört auf, Menschen zu erpressen, hört auf, Menschen zu berauben, hört mit diesem ganzen Müll auf. Tut einfach euren Dienst. Das ist auch, denke ich, für heute wichtig. Und jetzt kommt Vers 15. Das Volk war voller Erwartung. Ja, Johannes hatte wirklich die Menschen in Bewegung gebracht. Wie dieser DJ. Langsam war da diese Erwartung, ja? Wann kommt, ja, jetzt muss es losgehen. Das Volk war voller Erwartung. Und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias sei. Und wir stellen uns immer vor, wir sagen immer, ach, wie kommen die darauf? Johannes, der Messias. Ist doch klar, dass Jesus der Messias ist. Aber es war damals nicht so klar, wisst ihr? Die hatten damals nicht so 100% den Durchblick. Das und das muss der Messias alles mitbringen. Und da, so und so sieht er aus. Das und das wird er tun und so weiter. Nein, Johannes hat eigentlich so super viele Sachen erfüllt von dem, wie sie sich den Messias auch vorgestellt haben. So war Johannes. Und viele haben sich gefragt, ist das der Messias? Ich meine, wir sehen es ja auch, es gab ja auch noch viele andere Menschen damals, die so sich als Messias bezeichnet haben und denen auch ganz viele Menschen gefolgt sind. Also es war nicht so einfach, den Messias, sage ich mal, zu erkennen. Okay? Viele Leute sind auch reingefallen auf falsche Messiasse. Und auch hier wieder, ist das vielleicht der Messias? Doch Johannes erklärte vor allen, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Jetzt fängt Johannes an, ja, über Jesus zu erzählen. Und man fragt sich vielleicht, warum benutzt er dieses Sandalenbild mit den Schuhen? Schuhe anziehen, Schuhe ausziehen. Er sagt das, weil es im Talmud einen Vers gibt. Und im Talmud gibt es eine Lehre darüber, was ein Rabbi von seinen Schülern verlangen darf. Und da steht wortwörtlich, ein Rabbi darf alles von seinem Schüler verlangen, was auch ein Sklave machen muss. Also der Rabbi konnte sagen, hol mir Wasser, der Schüler ging los, holt Wasser. Mach 10 Liegestütze, der Schüler macht 10 Liegestütze. Kletter auf den Baum, der Schüler klettert auf den Baum. Rezitier mir das gesamte Buch Genesis, der Schüler rezitiert das gesamte Buch Genesis. Aber, und das steht im Talmud, aber eins darf der Rabbi nicht verlangen vom Schüler, dass er ihm die Schuhe auszieht. Tatsächlich, könnt ihr nachlesen, steht da drin. Er darf alles verlangen, was auch ein Sklave machen würde, außer, dass er ihm die Schuhe auszieht. Das ist zu entwürdigend. Okay, das ist wirklich nur Sklavenarbeit, Arbeit von Dienstboten oder der Rabbi muss es bitte schön selber machen. Aber das kannst du nicht von einem Schüler erwarten, dass er das für dich tut. Und deswegen sagt Johannes hier, ich bin nicht einmal wert, ihm die Schuhe auszuziehen. Jesus ist mein Rabbi, ich bin sein Schüler. Und dieser Jesus, dieser Messias, der ist sowas von über mir. Ich bin nicht der Messias. Der Messias, der ist so groß, da komme ich nicht ran. Und ich würde ihm nicht mal die Schuhe ausziehen dürfen, wenn ihr so wollt. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Diese Taufe im Heiligen Geist, das sehen wir an Pfingsten, dass es Pfingsten passiert. Das könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte. Was ist dieses Feuer? Was ist diese Taufe mit dem Feuer? Man ist sich nicht so ganz sicher. Es kann sein, dass es darum geht, auch um diese Feuerzungen an Pfingsten, dass das gemeint ist, dass der Heilige Geist auch wie so eine Art Feuer ja, uns auch reinigt sozusagen. Es kann aber auch sein, dass Johannes das Gericht meint, dass Jesus auch sozusagen irgendwann richten wird. Und Gericht wird ganz oft in der Bibel mit Feuer gleichgesetzt. Ne? Also da ist eine ganz starke Verbindung. Und jetzt sagt er nämlich auch in Vers 17, also der Messias, er hat die Worfschaufel in der Hand, um die Spreu von dem Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Das ist auch eine ziemlich krasse Sache. Der Mann mit der Worfschaufel, das ist sozusagen ein Landarbeiter, der seine Ernte reingeholt hat, der Weizen ist da und jetzt fängt er an sozusagen den Weizen zu dreschen. Na, der haut da mit so einem Klüppel die ganze Zeit drauf, damit die Weizenkörner rauskommen aus dem, wie nennt man das, aus den Hüllen oder Schalen oder aus den Ähren, genau, ja. Und dann, um das Ganze zu trennen, ne, dann hat man halt die Weizenkörner und die ganzen Schalen, sie liegen alle zusammen nebeneinander, wie nervig. Jetzt muss man das Ganze auseinanderpulen mit der Hand. Die Schalen dahin, die Körner dahin. Nein, man ist ja schlau, man nimmt eine Schaufel, schmeißt das Ganze so hoch in die Luft, dann kommt so ein Wind, der Wind pustet sozusagen die Spreu, diese Schalen pustet er weg und nur die Weizenkörner fallen auf den Boden. Das Ganze machst du ganz oft und dann hast du relativ gut die Weizenkörner sozusagen separiert von den Schalen. Und Johannes sagt hier, der Messias ist wie so ein Typ, wie so ein Bauer, der seine Ernte einbringt. Er wird den Weizen einbringen. Er hat die Worfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Und das ist eigentlich das, was er auch vorher schon gesagt hat. Da ist diese Trennung. Ne? Schlangenbrut, Kinder Abrahams. Gute Bäume, schlechte Bäume. Gute Frucht, schlechte Frucht. Weizen, Spreu. Das sind diese zwei Wege. Wisst ihr, was ich meine? Das sagt Johannes. Wisst ihr, es gibt zwei Wege. Einmal den Weg Gottes und einmal den Weg sozusagen ohne Gott. Und Johannes ruft ja gerade die Menschen, er will sie ja zurückführen sozusagen. Ne? Er ist ja ein Rückführer. Er ruft sie auf den richtigen Weg. Er sagt, kommt zurück auf den richtigen Weg, auf den Weg Gottes. Sei keine Spreu, sei ein Weizenkorn. Komm zurück, sei ein guter Baum, bring gute Frucht. Johannes ruft die Leute zurück und er warnt sie eindringlich davor. Er warnt sie eindringlich davor, dass es gefährlich ist, wenn wir nicht auf dem Weg Gottes gehen, wenn wir uns nicht an Gott hängen. So wie ein Arzt auch eindringlich davor warnt, wenn ein Patient eine schlechte Diagnose hat, dann sagt der Arzt auch, ich muss Ihnen jetzt ganz ernsthaft sagen, es sieht schlecht aus. Wenn Sie nicht die Medizin nehmen, wenn Sie nicht das tun, was ich sage, kann es sehr schlecht für Sie ausgehen. Das ist die Diagnose. Und die ist manchmal echt hart, oder? Diagnose hier ist hart, aber es gibt ein Heilmittel. Das ist auch ganz klar. Und das verkündet Johannes auch. Es gibt einen Weg daraus. Den Weizen wird er in die Scheune bringen. Ja, der Messias wird einsammeln. Und das hat Jesus ja auch getan, oder? Er ist durch das ganze Land gezogen. Er hat Menschen gesammelt, eingesammelt. Leute, die mit ihm gehen wollten, die hat er eingesammelt. Die Spreu ist aber übrig geblieben. Die Menschen, die Jesus abgelehnt haben, nicht mit ihm gegangen sind. Und den Weizen, den wird er in die Scheune bringen. Dieser Messias, er wird seinen Auftrag erledigen. Er wird seinen Auftrag erfüllen. Dazu, wo er gesandt wurde, das wird er auch tun. Er wird seine Menschen einsammeln und, wenn ihr so wollt, in die Scheune bringen. Das ist ein ganz oft verwendetes Bild übrigens mit dem Weizen. Das findet ihr auch in Lukas 10 zum Beispiel. Bitte nicht aufschlagen, aber das könnt ihr zu Hause nochmal nachlesen. Das ist das von der Ernte, ne, die groß ist, wo Jesus sagt, boah, betet dafür, dass Arbeiter da sind, die diesen Weizen, wenn ihr so wollt, einsammeln. Und dann gibt es dieses krasse Gleichnis in Matthäus 13, wo dieses Gleichnis erzählt wird, dass der Weizen wächst, aber auch gleichzeitig das Unkraut wächst. Ne? Und das ist eine Zeit lang auch, dann sagt der Bauer, ja, lass das mal zusammenwachsen. Irgendwann, wenn es soweit ist, sammle ich den Weizen ein und das Unkraut schmeiße ich weg. So, zack. Aber jetzt ist es erstmal so gemischt, ist okay. Lass es erstmal so wachsen. Und Johannes sagt, hey, das ist kurz bevor, Leute. Es ist kurz vor 12. Es ist Zeit, zu Gott zurückzukommen. Das ist seine Botschaft. Es ist Zeit. Die Axt ist schon an die Wurzel gelegt. Es ist allerhöchste Zeit, zu Gott zurückzukommen. Und dann steht hier, mit diesen und vielen anderen ernsten Worten verkündete Johannes dem Volk die Botschaft Gottes. Das ist ein spannender Satz, denn hier steht eigentlich, oder dieses verkündete Johannes, oder verkündete die Botschaft, da steht eigentlich Euen, oh Gott, das habe ich mir hier aufgeschrieben, Euangelesio, nee, Euangeliso, das ist verwandt mit Evangelium. Also Johannes verkündet hier sozusagen das Evangelium mit ernsten Worten. Das finde ich krass. Also interessant, ja. Mit diesen ernsten Worten verkündet er eine frohe Botschaft für die Leute. Ich finde es eine spannende Mischung. Du kannst die frohe Botschaft auch mit ernsten Worten verkünden. Das geht. Und ja, es ist eine ernste Botschaft, die wir haben, oder? Es ist eine ernste Botschaft. Die Welt krankt, die Menschen kranken, aber da ist Gott und er hat ein Heilmittel. Aber es ist eine ernste Botschaft. Ich meine, es ist nicht schön, eine Diagnose vom Arzt zu kriegen, die negativ ist. Und trotzdem ist da diese frohe Botschaft vom Heilmittel und dass der Arzt helfen kann, dass es eine Therapie gibt, eine Möglichkeit, das zu überwinden. Und mit diesen ernsten Worten verkündete Johannes dem Volk die frohe Botschaft, das Evangelium. Er wies auch, und jetzt kommt noch ein Aspekt, so am Ende hängt Lukas hier noch an, er wies auch den Tetrarchen Herodes zurecht, weil dieser dem eigenen Bruder, dessen Frau Herodias weggenommen hatte. Also es ist eine lange Geschichte oder eine kurze Geschichte. Eigentlich ist sie so kurz, wie sie hier steht. Herodes Antipas, man muss ja aufpassen mit diesen ganzen Herodesen, die es so gibt. Ja, es gibt Herodes Agrippa, es gibt Herodes Antipas und es gibt Herodes, was weiß ich, noch irgendwas, der auch Philippus hier genannt wird. Auf jeden Fall sind das alles die Kinder von Herodes oder Enkelkinder, die hatten alle irgendwie seinen Namen. Herodes Antipas bedeutet so viel wie der Stellvertreter von seinem Papa, Herodes Antipas. Und er hatte seinen Bruder, Er hatte sich in die Frau von seinem Bruder verliebt und die Frau von seinem Bruder hatte sich in ihn verliebt. Und die beiden, also er, Herodes Antipas, hat seine Frau verlassen, um diese Frau, um diese Herodias heiraten zu können. Und Herodias hat ihren Mann verlassen, um Herodes Antipas heiraten zu können. Also es war sozusagen eine Doppelscheidung, damit diese beiden die Ehe eingehen können. Und dazu kommt noch, dass, jetzt will ich nichts verwechseln, aber ich glaube, Herodias war auch die Nichte von Herodes Antipas. Also dieser Mann hat auch seine Nichte geheiratet. Also da kommen so viele Sachen zusammen, die nicht ganz so okay sind, aber die, sage ich mal, relativ geläufig waren in den Herrscherhäusern sozusagen damals. Und Johannes hat das ganz klar und offen kritisiert, dass das eigentlich nicht geht. Ne? Das hätte man nie machen dürfen in so einem Dorf oder in einer Stadt. Normale Leute hätten nie so leben dürfen, das wäre nie genehmigt worden, die hätten nie heiraten können. Aber weil Herodes der König war und Macht hatte und Geld hatte und konnte er eigentlich machen, was er wollte. Und Johannes hat ganz klar gesagt, das geht nicht. Und da ist er Elia sehr gleich. Es ist ganz spannend, wenn ihr mal Johannes und Elia vergleicht. Das gebe ich euch mal so als Tipp mit. So wie Elia Ahab entgegentritt und ihm sagt, was Sache ist, so tritt auch Johannes Herodes entgegen. Johannes hielt ihm außerdem all das Böse vor, das er sonst noch getan hatte. Da fügte Herodes allem begangenen Unrecht auch noch das hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis werfen ließ. Also Herodes hat sich das nicht gefallen lassen. Er hat Johannes dann ins Gefängnis geworfen. Also Johannes, er pflügt den Acker Gottes ordentlich durch. Er bereitet das Volk vor. Er bereitet uns vor, denke ich. Lass uns nochmal zum Schluss 1. Korinther aufschlagen. Wenn wir sagen, Johannes hatte eine frohe Botschaft, mit ernsten Worten, ja, aber es war eigentlich eine frohe Botschaft. Er hat gesagt, kehrt um, lasst euch taufen, Gott ist für euch da, ihr könnt ein neues Leben anfangen, macht das, tut das und bringt Frucht, lebt dann wirklich dieses Leben. Das war die Botschaft von Johannes. Kommt zurück zu Gott. Das war seine frohe Botschaft. Und wenn Johannes diese Botschaft so verkündigt hat, wie er es getan hat, denke ich, auch wir haben diesen Auftrag. Wir haben zwar nicht Johannes' Auftrag, Johannes hatte wirklich einen Spezialauftrag, den haben wir nicht, aber diesen Auftrag, die frohe Botschaft zu verkünden, den haben wir auch. Und da möchte ich einfach nochmal 1. Korinther 5 lesen. Nee, 2. Korinther 5, haha. Das ist ein ganz schöner Unterschied nämlich. 2. Korinther 5. Hier ist es super schön und super cool beschrieben. Vers 18. 2. Korinther 5, Vers 18. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Und er hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Wir haben einen Dienst der Versöhnung. Er hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt. So, dass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. So wie Johannes gesagt hat, kommt zurück zu Gott. Kommt zurück zu Gott. Werdet von Schlangenbrut zu Kinder Abrahams. Kommt zurück, lasst euch taufen. Lebt ein neues Leben mit Gott. Und wir haben dieselbe Botschaft, diese Versöhnungsbotschaft. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Genau das, was Johannes auch getan hat. Kehrt um. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch... Gott will Versöhnung. Das ist so eine gute Botschaft. Gott will sich sozusagen vertragen. Und er macht den ersten Schritt. Ich meine, wenn wir uns streiten, oder? Wie schwer ist es dann, den ersten Schritt zu machen? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wer macht den ersten Schritt, wenn ich mich mit Laura streite? Was manchmal vorkommt. Wer macht dann den ersten Schritt zur Versöhnung? Laura oder ich? Mal angenommen, ich streite mich mit Gott. Ich habe Streit mit Gott. Oder mal angenommen, die ganze Menschheit liegt irgendwie im Clinch mit Gott. Da gibt es irgendwas, was zwischen uns steht. Ja, da gibt es irgendwie Stress zwischen uns und Gott. Irgendwas ist da nicht in Ordnung in der Beziehung zu Gott. Wer macht den ersten Schritt? Und hier steht, Gott hat den ersten Schritt gemacht. Durch Jesus hat er den ersten Schritt. Er hat seine Hand ausgestreckt und gesagt, wieder Freunde? Wollen wir wieder Freunde sein? Wollen wir Frieden haben? Ich bin dazu bereit, wirklich, gerne. Ich möchte Frieden haben mit euch. Und das finde ich super schön hier einfach. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet und hat uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Es hat Gott auch echt was gekostet, diese Versöhnung herbeizuführen, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Also lasst euch versöhnen mit Gott. Wir können diese Botschaft auch weitergeben an unsere Familien, an unsere Arbeitskollegen, an unsere Mitschüler. Und genau wie Johannes, ja, es ist eine wichtige Botschaft, genau wie die Botschaft, die Johannes hatte. Lass uns noch beten. Jesus, danke, dass wir einfach genau wie Johannes Leute rufen können oder ihnen einfach echt ein Angebot machen können zur Versöhnung mit Gott. Und ja, irgendwie brauchen wir als Welt Versöhnung mit Gott. Wir brauchen das einfach, Herr. Wenn wir den ganzen Streit, den ganzen Hass sehen, das ganze Blutvergießen, Herr, auf dieser Welt. Menschen hassen sich, bringen sich um, unterdrücken sich, foltern sich, berauben sich, belügen sich und betrügen sich. Und wir sind mittendrin, Herr. Und irgendwie brauchen wir diese Versöhnung. Wir brauchen Frieden, wir brauchen Versöhnung mit Gott, Herr. Und danke, dass du sie uns einfach gebracht hast, Herr. Danke, dass wir sie einfach auch annehmen konnten oder annehmen können. Danke, dass deine Hand zu uns ausgestreckt ist. Und Herr, wir bitten einfach, dass noch super viele Leute einfach hören von dieser, ja, von dieser Versöhnung, von dieser Möglichkeit, dass wir uns mit Gott versöhnen können. Dass es, dass Gott das will, dass er sich das wünscht, dass wir mit ihm versöhnt sind. Bitte schenke uns ganz viel Mut, dass wir so mutig sind wie Johannes, dass wir den Schwanz nicht einziehen, sondern dass wir ganz mutig auch, ja, auch wenn, so wie Johannes auch einfach Herodes, ja, das ganz klar gesagt hat, Herr, schenke uns Mut, dass wir sogar vielleicht unserem Chef, keine Ahnung, auch ganz klar etwas sagen oder ihm einfach erzählen können von dieser Versöhnung. Und ja, gib uns dieses Herz, was Johannes hatte und den Mut von Johannes, dass wir ja auch zur Versöhnung rufen können und vorbereiten können, Herr. Amen.